Ich stelle mich mal hier hin, dann kann ich die nämlich besser sehen oder euch besser sehen. Ich freue mich, dass ich hier bin und dass Winfried und Claudia mich eingeladen haben, dass ich mal sehen kann, wo ihr geblieben seid. Und ich finde, das ist ganz schön hier. Und als ich gefragt habe, ja, worüber soll ich denn sprechen, hat er gesagt, nur schick mal ein paar Themen. Und dann habe ich ein paar Themen geschickt und dann sagt er, ja, das mit den Früchten des Geistes, das wäre doch ganz gut. Und darüber wollen wir diese Tage gemeinsam nachdenken. Ich lade euch ein, da mitzumachen. Und bevor ich anfange, möchte ich so ganz kurz noch von mir berichten, wer ich denn überhaupt bin, damit wir uns besser, so ein bisschen besser kennenlernen. Und ich komme aus der schönsten Stadt Deutschlands. Das ist wirklich so. Und zwar komme ich aus Lübeck an der Ostseeküste. Und wer schon mal da ist, wer ist denn schon mal in Lübeck gewesen? Ja, es lohnt sich doch, nach Lübeck zu kommen. Ne? Auch wegen des Marzipans, Niederecker Marzipan, das beste Marzipan der Welt. Also wenn ihr irgendwo mal Marzipan esst und es ist nicht aus Lübeck und es ist nicht von Niederecker, dann lasst es lieber sein, das schmeckt nicht. Und das ist die schönste Stadt der Welt, finde ich, weil ich davon herkomme, das ist ja ganz klar. Aber von Lübeck fährt man mit dem Fahrrad 20 Minuten bis zum Strand. Ich bin quasi am Strand aufgewachsen und das bin ich da mit meiner Mama. Und ich war immer am Strand, wenn die Sonne rauskommt, dann rauf aufs Fahrrad oder mit dem Zug oder mit dem Auto und schwupp bist du am Strand. Und herrlich, das Meer vor Augen, die frische Luft, einfach genial baden gehen und so weiter. Das ist einfach, warum bin ich eigentlich weg? Naja, egal. Gott hat mich gerufen. Gott hat mich gerufen und ihr habt schon gehört, er hat mich nach Russland erstmal gerufen. 93, das war ein irres Erlebnis. Ein Land, das sich öffnet. Menschen, die von Jesus nie was gehört haben, die haben uns damals stapelweise Literatur und Bibeln aus den Händen gerissen. Die waren offen fürs Evangelium. Sie wollten von Gott hören. Es war atemberaubend. Und viel erlebt, viel Chaos, viele Probleme. Aber mit Gott hat man das geschafft. Und eine Leidenschaft damals, das war das Pantomimenspielen bei mir. Da bin ich auch, da habe ich noch ein paar Kilo weniger gehabt. Und Pantomime muss ich auch den jungen Leuten erzählen. Man malt sich weiß an und dann spielt man etwas ohne Worte. Wir hatten letztens einen Pantomimenspieler bei uns in der Gemeinde und die jungen Leute haben sich alle angeguckt, was will der, was macht der da? Das war früher so richtig, richtig in, ne? So in den 80er, 90er Jahren. Und das haben wir in Russland gemacht, weil zu Anfang habe ich kein Russisch gesprochen. Und wie bringst du das Evangelium rüber? Pantomime ist da ein toller Weg. Und ich habe auch schon gesagt, dass ich in der Ukraine unterwegs war. Und das war auch eine atemberaubende Zeit, die Menschen dort kennenzulernen. Und deswegen blutet mein Herz, was da jetzt passiert gerade. Das ist unverständlich. Und ich war da 5 Jahre und danach wusste ich, ich brauche mehr Input und dann bin ich nach Korntal gekommen, habe da erstmal Theologie studiert und dann, weil ich so ein Mensch der Praxis bin, ich kann nicht lange stillsitzen und das ist beim Studieren ja so, dass man stillsitzen muss und deswegen bin ich gleich in die erstbeste Gemeinde gelaufen, die da war und das war die Brüdergemeinde in Korntal, wo Claudia und Winfried auch waren und habe da sofort angefangen mitzuarbeiten. Und dadurch habe ich Gemeinde dort sofort kennengelernt. Und das ist auch mein, wenn du hier in die Gemeinde kommst und sagst, ich lerne hier keine Menschen kennen, dann arbeite mit. Setz dich ein in der Gemeinde und du wirst Teil der Gemeinde werden. Und dann war ich also da an Korntal in der Brüdergemeinde, durfte das Orientierungsjahr gründen. Und Winfried hat das schon erzählt, eine Jüngerschaftsschule für junge Leute. Und habe mit denen 10 Jahre jedes Jahr zusammen gelebt, Einsätze gemacht, Bibelschule und all diese Dinge, das war sehr. Und nach 10 Jahren habe ich irgendwann gedacht, Dirk, so langsam wirst du zu alt für diesen Scheiß. Und wenn man mit Jugendlichen da tagtäglich zusammen ist, das ist anstrengend, ne? Von morgens bis abends. Und irgendwann habe ich gedacht, das war's. Und dann hat mich die Gemeinde berufen, Pastor zu werden. Und ich war mal euer Pastor, ne? Gemeindereferent hieß es damals in Korntal noch. Aber wir sind da im Orientierungsjahr auch unterwegs gewesen. Wir hatten junge Leute aus der ganzen Welt, besonders Missionarskinder sind nach Korntal gekommen, um ihr Heimatland kennenzulernen. Und jetzt bin ich 4 Jahre in der EG und in Solingen. Und ich bringe euch herzliche Grüße der Stadtmission Solingen. Die fangen jetzt, die sind 7:15 mit dem Gottesdienst angefangen und ich grüße euch ganz herzlich. Zu mir noch persönlich zu sagen, ich lebe mit einer Frau zusammen und wir sind nicht verheiratet. Und sie rasiert sich auch nicht die Beine, was heutzutage ja unvorstellbar ist. Und das ist nämlich die Dame hier. Die ist jetzt 2 Jahre alt, heißt Lilly. Und mit ihr lerne ich ganz viele Nichtchristen kennen und kann sie in die Gemeinde einladen, kann mit Menschen beten, kann mit Menschen auf der Wiese, auf der Hundewiese mit anderen Hundebesitzern, die mir ihr Leid erzählen, sage ich dann, komm, weißt du was, ich kenne da jemanden, lass uns doch zusammen beten. Und ich weiß noch, die eine Frau, die kam dann 2 Wochen später und sagt, Dirk, dein Gebet hat was genützt, das ist was passiert. Und das ist ganz spannend. Aber ich bin ja nicht hier, um über mein Leben zu erzählen. Wir wollen ja zusammen entdecken die Früchte des Geistes, wie es im Galaterbrief steht. Vom Fruchtzwerg zur reifen Ernte. Wer weiß denn, was ein Fruchtzwerg ist? Die Leute, die Kinder oder Enkelkinder haben, ne? Fruchtzwerg, das sind diese kleinen, wie ist denn der Plural von Joghurt? Joghurtze? Joghurts. So kleine Joghurts, Fruchtzwerge, die gibt man den Kindern, da sind gute Vitamine drin und all sowas anderes und Zucker vor allen Dingen. Aber wie kommt man da von so einem kleinen Fruchtzwerg zu einer reifen Ernte? Das wollen wir uns anschauen in den nächsten Tagen. Und weil wir das auch nicht nur, diese Predigt, nicht nur kognitiv aufnehmen wollen, gibt es nachher zum Schluss beim Ausgang für jeden, der möchte, gibt es ein Fruchtzwerg, den man mit nach Hause nehmen kann und genießen kann und nochmal über die Predigt nachdenken. Es ist schön, Frühling ist da, es wird immer grüner, herrlich, ich freue mich auch schon auf den Spargel, der kommt, ich freue mich auf die Erdbeeren und all das, wenn es jetzt grünt und blüht. Ihr seid ja hier draußen, habe ich gehört, fleißig auch mit Gärten und mit Landwirtschaft unterwegs. Und es ist jetzt so, dass wir freuen uns alle darauf, aber da draußen ist ja ein Kampf in Gange bei Kleingärtnern, ein Kampf gegen die hier. Die sind bei mir in meinem Garten ganz extrem unterwegs, die Schnecken, ein Kampf und da wird aufgerüstet. Da wird Schneckenkorn verstreut, da werden so Fallen mit Bier, ne? Da fallen die dann rein und ertrinken im Bier, vielleicht auch ein schöner Tod, ich weiß es nicht, aber da werden Kupferdrähte gespannt und alle möglichen. Wer da noch die ultimative Waffe gegen die Jungs hier hat, der kann das mir mal erzählen, weil egal was ich pflanze, nächsten Morgen ist es weg. Bitte? Laufenden, das ist ja mal was. Auf jeden Fall, Schnecken, glaube ich, sind gar nicht so langsam. Die können gar nicht so langsam sein, so schnell wie die fressen. Aber dieser Kampf, der da stattfindet, so ein Kampf gegen die Früchte, so ein Kampf ist ja auch in unserem Leben, findet in unserem Leben statt, in unserem geistlichen Leben, nicht gegen Schnecken. Und Paulus sagt uns das im Galater 5, wer eine Bibel hat, darf die gerne aufschlagen, wer keine Bibel dabei hat, darf sich neben einen Christen setzen. Kleiner Scherz. Aber ich ermutige euch in diesen Tagen, eure Bibel mitzubringen und reinzugucken. Und ich ermutige euch auch, eine echte Bibel in die Hand zu nehmen und nicht nur ein Smartphone. Das ist das Wort Gottes hier. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Darin sollen wir uns zu Hause fühlen. Und ich kenne noch keinen, der sich in seinem Smartphone so im Wort Gottes zu Hause fühlt. Hier weißt du, wo es steht. Hier kannst du es anmalen. Hier kannst du was reinschreiben. Das ist wichtig. Lasst uns die Bibel wieder mitnehmen. Lasst uns in der Bibel leben. Lasst uns die Bibel wirklich, dass sie zu uns spricht. Und wir lesen in Galater 5, die Verse 16 bis 26. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzungen gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Harter Tobak. Wenn dagegen der Heilige Geist euer Leben beherrscht, wird es ganz andere Frucht in eurem Leben wachsen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Harter Tobak hier, ne? Der uns gesagt wird. Wo befinden wir denn uns überhaupt? Wir müssen uns nochmal so ein bisschen Revue passieren, was da passiert ist. Und wir müssen uns klarstellen, dass Jesus hat sich immer gegen die Gesetzeslehrer gestellt. Die Leute, die gesagt haben, nach außen hin musst du Dinge tun. In Klammern, was du innen drin tust, ist doch egal. Und Jesus hat die immer, die Schriftgelehrten und Pharisäer, konfrontiert. Und das hat denen nicht gefallen und die haben ihn gekreuzigt. Und er ist gestorben für diesen inneren Kampf, den wir führen, ne? Gegen unsere Fleischlichkeit, gegen den Inneren, gegen die sündige Natur ist er am Kreuz gestorben, hat den Weg zum himmlischen Vater freigemacht. Und für die Juden war das Gesetz immer wichtig, weil für die Juden ja das Gesetz Gottes gab ihnen Identität. Hier sehen wir einen jungen Juden, der hatte so einen Kasten auf dem Kopf, da waren Bibelverse drin, dass er sie nicht vergisst. Er hat Gebetsriemen gehabt, er hat das Gebetstuch gehabt. Für die hat Gesetz Identität gegeben. Das hieß, wir sind das Volk Gottes. Uns hat Gott die Gesetze gegeben, seinen Willen offenbar. Wir sind was ganz Besonderes. Und das war für die Juden mega wichtig. Und dann ist Jesus gestorben, ist Jesus auferstanden und wurde in der Welt verkündet. Und dann kam das, dass Juden zum Glauben kommen in Jerusalem. Tausende von Juden sind zum Glauben gekommen. Und dann hatte man ein Problem, nämlich Nicht-Juden wollten auch Christen werden, wollten an Jesus glauben. Und zu Anfang ging ein Streit durch die Gemeinde, dürfen die das überhaupt? Dürfen die Leute in Winterbach und Umgebung überhaupt an Jesus glauben? Müssen die erst Juden werden, um dann Nachfolger von Jesus zu werden? Ein richtiger Streit ging darum. Und Paulus wurde berufen von Gott als der Apostel, als der Missionar für die Heiden, für die Leute, die nicht jüdisch sind. Und Paulus ist rumgegangen und hat dann die Gemeinden gegründet. Und eine Gemeinde ist halt hier in Galatien, wo unser Brief herkommt, ne? Galatien kennt ihr natürlich alle, wart ihr ja bestimmt schon alle mal, oder? Galatien. Also hier haben wir eine Weltkarte, sieht man das ein bisschen, ja. Da sind wir ungefähr, irgendwo da in der Gegend. Und hier unten, auf meiner Karte ist es blau, hier bei euch ist es grün. Auch durchgestrichen. Ach, das ist das Kreuz, okay. Hier unten, der Pfeil hier unten, da ist Israel. Und da oben, ups, oh, falschen Knopf gedrückt. Da ist Galatien. Was liegt da heute? Türkei, in der Türkei. Und die Situation der Gemeinde in Galatien war sie, also es, die Gemeinde liegt im heutigen Anatolien, in der Gegend, wo heute die moderne Stadt Ankara ist. Ankara, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und wahrscheinlich hat Paulus diese Gemeinde in der zweiten Missionsreise gegründet und bei seiner dritten Reise besucht. Und jetzt war das so, junge Christen, nicht so wie wir hier, ne, die schon 30, 40, 50 Jahre Christen sind. Junge Christen waren das, die Gemeinde aufbauen mussten, die Gemeinde leben mussten. Und jetzt kam da plötzlich, stellt euch vor, da kommt aus Jerusalem, kommen da andere Christen. Und die sagen euch, das, was ihr macht, ist zwar ganz schön, aber euch fehlt noch was. Ihr braucht das Gesetz des Mose. Ihr müsst die Feiertage einrichten. Ihr müsst eure Kinder beschneiden lassen. Stellt euch mal vor, ihr seid junge Christen. Kommt jemand aus Jerusalem, aus dem Heiligen Land. Der hat vielleicht Jesus selber gesehen. Der kommt zu euch und sagt, euch fehlt noch was. Da sitzt man doch in den Bibeltagen, in der Bibelstunde sitzt man da, hört mit spitzen Ohren zu uns. Richtig, recht hat er. Wir brauchen doch das Gesetz von Mose. Das, was Jesus getan hat, ist nicht genug. Wir brauchen das Gesetz. Wir müssen unsere Kinder beschneiden lassen. Wir müssen die jüdischen Feiertage einhalten. Und so kamen diese Vertreter des Gesetzes in die Gemeinde und haben für Trouble gesorgt. Und sie haben besonders gesagt, halt, ihr müsst eure Kinder beschneiden lassen. Und ihr müsst ganz bestimmte Feiertage einhalten. Und diese Feiertage, die haben den Juden ja diese Identität gegeben. Und deswegen haben die Juden, die sind ja nicht gekommen aus böser Absicht, die haben gedacht, das brauchen die anderen halt auch noch. Gott ist ja so gnädig mit uns, deswegen brauchen die das auch noch. Und jetzt waren die jungen Christen total verunsichert. Was stimmt denn jetzt? Stimmt das, was der Paulus gesagt hat? Gnade allein? Oder stimmt das, was diese Leute da aus Jerusalem verkünden? Und sie waren verunsichert. Und sie litten an Orientierungslosigkeit. Sie wussten nicht, was sie glauben sollten. Und um sie herum, und jetzt hört mal zu, war ein extremer Sittenverfall in Galatien. Kennen wir das nicht irgendwie so ein bisschen? Der Sittenverfall, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Andere nennen das Befreiung, aber ich nenne das vielleicht mal Sittenverfall. Ne? Und sie litten darunter. Und Paulus hört davon und dem schwillt der Hals. Der hört davon und der regt sich total auf, was er da aus Galatien hört. Die haben doch so gut angefangen. Was machen die denn jetzt da schon? Und was er früher so hoch schätzte, das Gesetz, er war ja ein Gesetzeslehrer. Er hat ja gegen Jesus gekämpft, er hat gegen die Verfolger vielmehr gekämpft. Und dann, weil sie halt das Gesetz abgelehnt haben und weil sie Gnade gepredigt haben ohne das Gesetz. Und der hat sich echt aufgeregt. Und was er früher schätzte, was tragfähig für ihn war, er musste total neu umdenken. Er musste groß von Christus denken, groß von Jesus denken und wenig von sich. Und das musste er hart durchbuchstabieren. Und so schreibt er jetzt an die Gemeinde in Galatien diesen Brief, den Galaterbrief. Das ist ein ganz kurzer Brief eigentlich nur, wenn man den vergleicht mit Korinther oder mit Römerbrief. Ein kurzer Brief, 6 Kapitel nur. Und es ist eine Art Kampfschrift gegen diese jüdisch-christlichen Lehrer. Und er schreibt den ungefähr 50 nach Christus. Und der Galaterbrief ist der kleine Bruder vom Römerbrief. Und interessant, wenn du dir das mal vergleichst mit den anderen Briefen, in den anderen Briefen schreibt Paulus, ich habe von euch gehört und ich freue mich so sehr und ich danke Gott dafür, was ihr tut. Und in den anderen Briefen und beim Galaterbrief, nichts, nichts dergleichen, sondern es geht sofort los. Es enthält überhaupt kein Vorwort, keine Dankesworte, weil er wusste, hier steht was auf dem Spiel. Hier werde ich denen nicht Honig ums Maul schmieren, sondern ich sage denen, was Sache ist. Es geht um das Evangelium und da gibt es keinen Anlass zum Dank. Und er spricht sich aus gegen Beschneidung, er spricht sich aus gegen diese Einhaltung irgendwelcher Feiertage und er sagt, es zählt nur eins im Leben eines Christen, eins zählt im Leben eines Christen. Und wenn du alles vergisst, was ich heute sage, ich hoffe, dass du eins behältst, das, was der Galaterbrief dir sagen will. Es kommt drauf, auf eine Sache drauf an, Christus in dir, Christus in dir. Das macht den ganzen Unterschied. Das macht den ganzen Unterschied. Christus in dir. Das ist das, was du brauchst. Du brauchst keine Gesetze. Du brauchst keine Beschneidung. Du brauchst keine Feiertage. Du brauchst den Christus in dir. Jetzt können wir sagen, das ist doch alles kalter Kaffee. Das ist doch damals in Galatien passiert. Aber wenn ich so in meine Gemeinde gucke, wenn ich so in die Gemeinden in Deutschland, in Europa gucke, wir haben doch auch Gesetze bei uns. Ne? Du bist doch nur ein guter Christ, wenn du deine stille Zeit machst, wenn du deinen Zehnten spendest, Zehnten von deinem Gehalt. Du bist nur ein guter Christ, wenn du fleißig von Jesus weitererzählst. Du bist nur ein guter Christ, wenn du dies und jenes tust und Mitarbeit in der Gemeinde sowieso und die Bibel mitbringst, hat der Pastor gesagt, nur dann bist du ein guter Christ. Wir haben wieder Gesetze in unseren Gemeinden und die sind manchmal wie schwere Lasten auf unseren Schultern. Und Paulus sagt hier im Korintherbrief, auf das kommt es alles nicht an. Das wird dich nicht näher zu Gott bringen. Es wird dich nicht näher zu Gott bringen. Es kommt nur eine Sache darauf an, dass Christus in deinem Leben ist. Denn Jesus befreit dich. Und er tut das. Und so heißt es hier im Galaterbrief, wie kann dann Christus in dir sein? Durch den Heiligen Geist, sagt Paulus. Jetzt sind wir ja keine Pfingstgemeinden, ne? Können wir überhaupt den Heiligen Geist so in Anspruch nehmen? Wir müssen es, Paulus sagt es, der Heilige Geist. Jesus sagt schon in Johannes, der Heilige Geist wird auch Ratgeber, Helfer, Tröster, Ermutiger, Anwalt, Beistand, Fürsprecher genannt. Merkst du, wie wichtig der ist? Der Paraklet in deinem Leben, der Heilige Geist, der bringt Jesus in dein Leben hinein, in deine Situation, wo du bist. Und ich weiß nicht, was dich heute bewegt, ob du hier fröhlich hergekommen bist oder mit einem beladenen Herzen. Und ich will dir sagen, Jesus will dir hier im Gottesdienst begegnen und er will dir sagen, ich bin da, ich bin bei dir, ich bin in deinem Leben, wenn du ihn aufgenommen hast. Verzweifel nicht, ich bin da. Er ist ein Ratgeber für die, die Rat brauchen. Er ist ein Helfer für die, die sich hilflos gerade fühlen. Er ist ein Tröster. Ich brauche den Tröster im Moment, wenn ich tagtäglich diese Menschen, das Leid aus der Ukraine sehe. Ich brauche den Tröster so sehr. Und Gott tröstet mich. Gott ist da. Er ist der Ermutiger, der mich ermutigt. Der Anwalt, der dich gegen den Teufel verteidigt, wenn du denkst, ich bin so sündig, mich kann Gott doch gar nicht mehr lieben. Der Heilige Geist ist der Anwalt, er ist dein Beistand, er steht bei dir, er ist ein Fürsprecher für dich und der Heilige Geist verlässt dich nie. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, bekommst du den Heiligen Geist und er verlässt dich nicht. Es ist nicht so wie im Alten Testament. Es ist nicht so, im Alten Testament kam der Heilige Geist über Leute, hat sie befähigt und wenn sie ihre Aufgabe erledigt haben, ist er wieder abgezogen. So ist er heute nicht mehr. Der Heilige Geist ist da, er bleibt bei dir. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und so sagt Jesus das, er führt uns in die Wahrheit, er führt uns in die Wahrheit und ist unser Lehrer. Das heißt, eigentlich müssten Winfried und ich hier gar nicht vorne stehen. Eigentlich kannst du das selber, wenn du die Bibel aufschlägst und sagst, Gott, gib mir deinen Heiligen Geist jetzt Lass mich erkennen, was du mir heute zu sagen hast, und Gott wird zu dir reden, wenn du das von ganzem Herzen betest. Aber sei gewarnt, ich habe mich in Russland wiedergefunden. Mal gucken, was er mit dir macht. Vielleicht schickt er dich zu deinen Nachbarn. Das ist noch schlimmer manchmal. Und ohne Heiligen Geist können wir nicht gerettet werden. Ohne Heiligen Geist kannst du nicht gerettet werden. Wir brauchen den Heiligen Geist. Aber da gibt es jetzt ein Problem, von dem ich schon gesprochen habe. Es gibt einen Kampf zwischen sündiger Natur und Heiligem Geist. Da ist ein Kampf in Gang. Und das haben wir gerade in Galater 5 gehört. Und der Luther, der hat es mal so gesagt, ja. Der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Nimm mich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Das kommt immer wieder hoch an die Oberfläche. Du ersäufst den alten Adam, das alte Leben, die sündige Natur. Du trennst dich davon und es kommt immer wieder hoch an die Oberfläche. Damit wir wissen, wir brauchen Jesus. Wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen Jesus. Und dann geht es darum, in diesem Kampf, diese unguten Wege, die sich so eingeschliffen haben, die wir vielleicht auch gelernt haben, um zu überleben, dass wir die verlassen, dass wir unser Leben eine neue Spur, einen neuen Weg geben, dass wir lernen, anders zu leben. Auch wir Christen, auch wenn wir schon im fortgeschrittenen Alter sind, dass wir uns von ihm auf neue Wege einlassen, neu zu denken, neu zu handeln, neu zu reden, dass wir Lernende sind und dass wir dem Geist Gottes neuen Raum geben. Und dann passiert etwas, wenn du dem Geist Gottes Raum gibst, dann entstehen Früchte, da passiert was, da wächst etwas, da wächst etwas. Leute werden plötzlich sagen, du bist irgendwie anders geworden. Irgendwas ist anders mit dir plötzlich. Und um Früchte zu wachsen, ich habe ja hier lauter Experten auf dem Land hier sitzen, wozu, was braucht man, damit Früchte wachsen? Guten Boden, würde ich mal sagen. Ich bin richtiges Stadtkind, bitte verzeiht mir. Ja? Lübeck ist eine Stadt von 250.000 Einwohnern, St. Petersburg 5 Millionen, okay, Korntal war ein bisschen kleiner, aber es dicht an Stuttgart dran gewesen und jetzt auch wieder in der Stadt Solingen. Ich bin ein richtiges Stadtkind. Also ihr müsst mir da helfen. Was braucht man? Ich denke mal, man braucht einen guten Boden, oder? Das ist ja mit der Ukraine so. Die haben so super Boden, da wächst alles. Man nennt die Ukraine auch das Land mit dem goldenen Boden. Und da wächst ja ganz viel Weizen, deswegen werden die Brötchen im Moment teurer, weil wir den Weizen aus der Ukraine nicht kriegen. Ne? Guter Boden. Wichtig, damit was wachsen kann. Was braucht man noch? Regen, ausreichend Wasser, ne? Und Sonne, genügend Sonne, ausreichend Sonne. Nicht zu viel, nicht zu wenig, ne? Und dann wächst es. Okay, man kann noch ein bisschen nachhelfen und Dünger draufhauen und sowas, ne? So ein Dünger, naja, kommen wir gleich zu. Aber was bedeutet das für uns? Wenn wir Früchte hervorbringen sollen, dann brauchen wir auch Bedingungen, um gute Früchte zu bringen. Und diese Bedingung, ich habe gedacht, so guter Boden, hier ist guter Boden. Hier ist guter Boden, hier ist Gemeinde, hier ist guter Boden, hier können Früchte wachsen, wenn du kommst, das Wort Gottes hörst, wenn du dich darauf einlässt, wenn du nicht nur Zuhörer bist, sondern dich darauf einlässt und nach Hause gehst und das tust, was du gehört hast hier. Guter Boden. Und natürlich das Wort Gottes, das ist wie ausreichend Wasser auf deine trockene Seele, das Wort Gottes. Und die Sonne, das Gebet, Gemeinschaft mit Gott haben. So, also Gemeinschaft, Wort Gottes und Gebet. Und da kann dann auch so ein Dünger mal helfen. So ein Dünger sind so Bibeltage, ne? Dass man sich ganz konkret mit einem Bibeltext auseinandersetzt. Deswegen lass dich düngen. In diesen Tagen. Und die erste Frucht, die wir hier lesen, das ist die Liebe. Die Liebe ist eine Frucht des Geistes. Von welcher Liebe sprechen wir hier? Liebe ist so inflationär bei uns in unserer Gesellschaft. Wenn du jemanden auf der Straße nach Liebe fragst, dann meinen die Sex. Davon spricht die Bibel in diesem Fall nicht. Wovon sprechen wir? Von Liebe. Liebe, die macht so kreativ, ne? Liebe bringt alles zum Blühen, die bringt das Herz nach außen. Das waren zwei Leute in Indien, die wollten heiraten. Akash und Aishwarya. Die wollten heiraten und dann kam eine Flut vom Himmel und eine Überschwemmung im ganzen Land und sie konnten nicht heiraten. Und Liebe ist kreativ. Wie kommen sie dahin, wo sie zum Tempel, wo sie heiraten wollten? Wie kommen sie dahin? Sie haben einen riesigen Kochtopf genommen, sich da reingesetzt und man hat sie dann da zum Tempel, wo sie heiraten wollten, hingebracht. Liebe macht so kreativ. Das ist im Oktober 21 passiert, gar nicht so lange her. Liebe macht kreativ, ne? Aber von welcher Liebe sprechen wir denn hier überhaupt? Da gibt es einen Mann, der heißt Chapman, der hat herausgefunden, wir alle hier zusammen, wir sprechen Sprache der Liebe. Sprache der Liebe sprechen wir, die dann nach außen hin sichtbar wird. Und da gibt es fünf verschiedene Sprachen, die wir sprechen. Vielleicht hast du dich ja mal gewundert, wer jetzt verheiratet ist. Du zeigst deiner Frau ständig Liebe und sie sagt, du liebst mich gar nicht mehr. Und wie kommt das zustande? Und Chapman sagt, es gibt fünf verschiedene Sprachen der Liebe, die wir sprechen. Und wir sprechen eine Sprache und der andere spricht vielleicht eine andere Sprache der Liebe. Und da gibt es folgende, vielleicht findest du dich da wieder. Oder vielleicht brauchst du heute Nachmittag mal eine Zeit, darüber nachzudenken. Das erste ist zum Beispiel Geschenke machen. Es gibt Leute, die beschenken gerne. Die sind so super kreativ in ihren Geschenken. Und die zeigen ihre Liebe dadurch, dass sie jemandem etwas schenken. Oder es gibt Leute, die sind hilfsbereit. Wenn du umziehst mit deinen 3 Tonnen Möbeln, dann sind die da sofort da und sagen, hier bin ich, wo stehen die Möbel, ich helfe. Auf die kannst du dich verlassen. Die zeigen ihre Liebe durch Hilfsbereitschaft. Oder es gibt andere, die zeigen ihre Liebe durch Zärtlichkeit. Die umarmen die Leute, die halten die Hand von Traurigen, die streicheln die Kinder. Das ist so die Liebe, die Zärtlichkeit, die sie den anderen zeigen. Oder es gibt wieder andere, die sprechen immer Lob und Anerkennung aus. Dirk, was du da gesagt hast, das hat mich zwar nicht interessiert, aber du hast so schön laut gesprochen. Lob und Anerkennung. Oder aber es gibt andere, Zweisamkeit, das ist das Ding. Zweisamkeit, den anderen wichtig nehmen. Du bist mir jetzt ganz wichtig, ich nehme mir jetzt Zeit nur für dich. Und das sind 5 Sprachen der Liebe, die wir sprechen. Jetzt denkt euch mal, der Mann spricht Lob und Anerkennung, die Sprache. Er spricht sie und er empfängt Liebe, so. Und seine Frau spricht die Gabe der Geschenke. Hat. Und sie schenkt ihr Mann ständig irgendwas. Und er nimmt das, ja, danke, und legt es weg. Irgendwann wird sie sagen, er liebt mich nicht. Ich mache mir so viel Mühe mit den Geschenken, und er nimmt die überhaupt nicht wahr, er legt die gleich zur Seite. Und schon haben wir so ein Problem. Und das ist halt auch in der Gemeinde so. Wir sind alle unterschiedlich hier. Gott hat uns so unterschiedlich gemacht. Wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Und man denkt, oh, ich gebe wirklich viel Liebe in die Gemeinde. Und die anderen sagen alle, nee, wo denn? Und wir sprechen diese unterschiedlichen Sprachen. Sprich dann. Also seitdem ich das kenne, geht es mir besser. Weil ich weiß, ich spreche die Sprache und der andere spricht vielleicht die andere Sprache. Und ich muss herausfinden, welche Sprache spricht er. Dann braucht er Lob, braucht er Geschenke, braucht er Hilfe, braucht er was auch immer. Und damit er sich angenommen und geliebt fühlt, auch in der Gemeinde. Aber spricht unser Text von so einer menschlichen Liebe? Nein. Ist wichtig, ist gut, aber ist menschlich. Ja, von welcher Liebe spricht er denn? Jesus klärt uns auf in Johannes 15, da sagt er, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für Freunde gibt. Das, was wir zum Anfang vom Gottesdienst gehört haben, das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, bringt viel Frucht. Jesus sagt, die größte Liebe hat der, der stirbt für seine Freunde. Und er meint sich damit. Jesus stirbt am Kreuz. Das ist keine emotionale Liebe. Das ist nichts etwas, wenn ich frage, wie liebt mich denn Gott? Welche Sprache spricht Gott zu mir? Guck aufs Kreuz. Guck aufs Kreuz. Gott gibt alles auf. Jesus gibt alles auf für dich und für mich. Er lässt sich kreuzigen. Er gibt seine himmlische Majestät auf. Er nimmt deine und meine Schuld auf sich, damit ich frei werden kann. Das ist die Liebe, von der unser Text spricht. Diese Liebe ist unbegreiflich. Diese Liebe bringt mich zum Staunen, hier zum Stehen, und dass ich sage, wie kann das sein? Das erkennt mich doch und für mich stirbt er. Ich bin ihm so wichtig, dass er meine Sünde wegnimmt, dass er mich zum Kind Gottes, dass ich kein Slave mehr bin, dass ich kein Sklave mehr bin, sondern dass ich ein geliebtes Kind Gottes sein darf. Wow! Die größte Liebe beweist er, der, der sein Leben für Freunde gibt. Und dann sagt Jesus einfach auch noch, ich habe euch genauso geliebt, wie mein Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Und das ist das Geheimnis. Das ist die Frucht der Liebe in unserem Leben. Und die macht sich erkennbar, indem ich diese Liebe auch lebe. Indem ich mein Leben niederlege. Für meine Freunde, für meine Gemeinde. Dass ich nicht in den Gottesdienst komme und sage, ah, das gibt mir jetzt nichts. Ne? Also heute die Predigt und die Lieder. Ah, und früher war sowieso alles besser. Oder es ist nicht modern genug. Oder wir brauchen doch noch dies oder jenes. Oder immer muss ich mitarbeiten, nie arbeitet jemand anders mit. Und dass ich mein Leben niederlege für meine Freunde. Und ich glaube, wir im Westen brauchen diese Botschaft wieder neu. Wir müssen es wieder hören, dass wir unser Leben als Weizenkorn geben, damit etwas Neues entstehen kann. Dass es nicht um mich geht. Wir sind ja so getrimmt, dass es immer um mich geht. Ne? Gönn dir, das brauchst du jetzt. Los, nimm's dir. Sondern, dass ich sage, nein, ich brauch's nicht. Und ich will es auch nicht. Ich will, dass mein Bruder gesegnet wird. Ich will, dass meine Schwester gesegnet wird. Ich gucke nach außen und nicht nur auf mich. Bleibt in meiner Liebe. Das klingt nach Stress. Aber wenn du den Heiligen Geist in dir hast, wird diese Liebe wachsen. Sie wird wachsen, wenn du auf gutem Boden stehst, wenn du das Wort Gottes ernst nimmst und wenn du mit dem Herrn im Gespräch bleibst. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du den Weg der Liebe gegangen bist. Deine Liebe ist so ganz anders wie unsere menschliche Liebe. Und wir begreifen das gar nicht richtig, aber wir stehen nur staunend da und wir loben dich und danken dir, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Und wir danken dir, dass du in uns wohnen willst, Jesus, durch deinen guten Geist. Und wir möchten dir an diesem Morgen sagen, dass wir unsere Herzen auftun wollen für diesen Geist. Wir sind ehrlich, wir haben da so ein bisschen Angst vor, weil wir nicht wissen, was passiert, wenn wir dir mehr Raum geben. Aber eins ist sicher, du willst das Beste für uns, weil wir geliebte Kinder sind. Wir sind keine Sklaven mehr. Wir danken dir dafür, dass du uns von alten, schlechten Wegen befreien willst, dass du uns die Freiheit bringst und dass du da bist und dass du uns liebst. Wir danken dir dafür, wir loben dich und wir geben dir die Ehre. Und wir beten ganz besonders an diesem Sonntag auch für die Menschen, die gerade weit weg sind von dir, für die Menschen, die gerade leiden müssen, dass du bei ihnen bist, Herr, dass du durch deinen Geist deinen Frieden in ihren Herzen regieren lässt, dass du sie zu dir ziehst, gerade auch die Menschen in der Ukraine, gerade die Menschen, die in Bunkern sitzen, die um ihr Leben fürchten. Herr, hilf, dass dein Wort zu ihnen kommt. Segne auch unsere Geschwister in Russland und in Ukraine, dass sie für die Wahrheit einstehen und dass sie Menschen Hoffnung geben können, Hoffnung, die in ihren Herzen lebt. Danke, dass du eingreifen kannst, Herr, und diesen Krieg beenden kannst. Und danke, dass du auch Corona beenden kannst. Die Zahlen gehen so nach oben. Und Herr, wir bitten einfach um Erbarmen. Wir beten für die, die krank sind, auch in unseren Gemeinden, Herr, dass du ihnen Gesundheit wieder schenkst, dass du ihnen von schweren Verläufen hilfst, Herr. Und wir beten, dass wieder Gemeindeleben auffrischen kann und dass es wieder möglich wird, als Gemeinde frei zusammenkommen. Hab Erbarmen, Herr. Danke für diesen Morgen. Danke, dass du da bist, dass du uns nicht verlässt. Wir loben dich. Amen.